Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Samstag, der 27. Februar 2010 und ihr hört die 19. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, aka Sicarius. Stellt euch mal folgende Situation vor, liebe Hörer. Ihr seid in einer Bar, trefft ein nettes Mädel oder einen netten Kerl, kommt ins Gespräch, habt einen wunderschönen Abend, unterhaltet euch, tanzt und was auch immer. Die Stunden fliegen nur dahin. Am Ende bringt ihr den Partner an die Haustür, freut euch drauf und wieder einen Kuss oder vielleicht sogar noch eingeladen zu werden oder so. Und dann heißt, ja, nee, hab keine Lust. Ein ganz schöner Schlag ins Gesicht, oder? Und das ist auch ungefähr die Situation, in der man sich bei manchen Spielen befindet. Da investiert man 9, 10 Stunden und dann bekommt man ein unbefriedigendes Ende vorgesetzt. Über dieses Thema wollen wir heute im Podcast reden. Dazu eingeladen habe ich mir Philipp.
Hallo Christoph.
Und Sebastian.
Hallihallöchen.
Wir werden zwar mehr theoretisch reden, aber einige Beispiele müssen wir natürlich bringen, deshalb Vorsicht vor Spoilern. Und damit ab ins Gespräch. Die Eltern unter euch werden sich sicher an Eye of the Beholder erinnern, das Rollenspiel von 1991 von Westwood und gepublished von SSI. Super Spiel, ein geniales Spiel sogar, also wenn ihr es noch nie gespielt habt, unbedingt mal spielen. Das Problem: das Ende fehlt. Ihr besiegt den Beholder am Schluss und bekommt eine Texttafel. Begründet wurde das von SSI damals, das Ende hätte eine zusätzliche Diskette gebraucht und Disketten kosten Geld, also heutzutage würde man sagen eine zusätzliche DVD. Und ihrer Ansicht nach würden sowieso nur die wenigsten Spieler das Ende sehen, deswegen haben sie es weggelassen. Eine absolut absurde Begründung. Aber nicht nur damals gab es solche Fälle, sondern auch in den letzten Jahren. Medal of Honor ist wohl das bekannteste. Letzte Mission ist schon an sich nicht so super und dann einfach nur schwarzer Bildschirm, das Ende. Bioshock genauso, ein langweiliger Endkampf und dann 2 Sekunden Endsequenz und die ganze Sache ist erledigt. Philipp, sind das Ausnahmen oder hast du das Gefühl, dass das öfters vorkommt, dass man sich 15 Stunden mit dem Spiel beschäftigt und dann so ein Schlag ins Gesicht bekommt?
Ich habe schon das Gefühl, dass das öfters vorkommt. Und dass das leider auch ziemlich oft bei Spielen vorkommt, die man bis dahin ziemlich toll fand und auch mit einem tollen Ende gerechnet hätte, aber dann kommt es halt doch nicht. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer der quasi Vorgänger von Heavy Rain, nämlich Fahrenheit, das mich unglaublich gepackt hat, das ganze Spiel über, und zum Schluss hin wird es krudeste, ja, man kann doch nicht mal Science Fiction sagen, sondern einfach nur krudester Mist. Und ja, ich habe es trotzdem gern durchgespielt, aber irgendwie blieb da ein sehr bitterer Nachgeschmack.
Was ist dein Lieblingsbeispiel, Sebastian?
Mein Lieblingsbeispiel, das hast du eigentlich ja schon aufgeführt, war damals Medal of Honor. Ich habe ja eine leichte Affinität, was Kriegsszenarios angeht. Und als bekennender der Soldat James Ryan Fan war natürlich die erste Mission aus dem Spiel, wo man den Omaha Beach stürmt. Das war einfach unglaublich super gemacht. Man ist das Gefühl, mittendrin zu sein, man wird von der Story mitgerissen und hat dieses Mittendrin-Gefühl. Und dann hatte ich das Gefühl, dass je weiter du in das Spiel vorankommst, umso ideenloser wurde die ganze Sache umgesetzt. Als ob man die ganzen Top-Super-Ideen direkt am Anfang rausgefeuert hat und am Ende nur noch gehofft hat, das Spiel fertig zu bekommen. Und entsprechend niedergeschlagen war ich, als du die letzte Mission machst und du kriegst dann ein einfaches Ende vorgesetzt. Also ich war sehr, sehr enttäuscht von dem Ende. Und ne, auch wie Philipp schon gesagt hat, ich habe das Gefühl, dass das zum Regelfall wird. Und das hast du ja auch in Modern Warfare 2. Du hast zwar eine Endsequenz, wie du da rausgetragen wirst. Und ja, das Outro ist zwar schön gemacht, aber ich persönlich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht. So etwas, was mich mehr mitreißt oder mir das Gefühl gibt, dass ich die Zeit, die ich investiert habe, gut investiert habe und mich das entsprechend auch belohnt.
Ich muss aber sagen, dass ich diese Problematik also bei Shootern jetzt nicht so kritisch sehe. Beispielsweise beim Medal of Honor hat es mich kaum gestört, weil natürlich hattest du unglaublich großartige Setpieces und ganz tolle Missionen, aber das war ja nicht wirklich von einer durchgehenden Story zusammengehalten. Und von daher finde ich es dann auch nicht so kritisch, wenn es zum Schluss einfach vorbei ist. Also viel kritischer finde ich es wirklich bei Spielen, die ganz viel Wert darauf legen, wie sie erzählt werden. Und dann hauen sie auf einmal am Ende alles in die Tonne. Also bei Medal of Honor fand ich es nicht so schlimm.
Ja, meinst du bei, bleiben wir mal bei Fahrenheit, Ist das den Entwicklern am Schluss nichts mehr eingefallen ist? Oder wie denkst du dir, ist das zustande gekommen, dieses schlechte Ende? Beziehungsweise das letzte Drittel ist ja im Prinzip komplett schlecht.
Ja, von der Story her ist es tatsächlich komplett schlecht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen das, was du angesprochen hast. Auch das, wovor jetzt momentan alle bei der Fernsehserie Lost Angst haben. Nämlich, dass sich irgendwie die Macher da von Quantic Dreams am Anfang irgendwie was total Cooles zusammengesponnen haben und diese Grundidee von Fahrenheit hatten und die auch nicht gehen lassen wollten. Und dann haben sie halt einfach angefangen zu programmieren und sich gedacht, ach, wir finden da schon irgendwie ein Ende. Und ja, dann fiel ihnen halt kein vernünftiges Ende ein.
Ich sehe halt auch wirklich noch den Punkt, dass viele Entwickler denken, dass ihr Spiel gar nicht durchgespielt wird. Das wird ja auch von Statistiken unterstützt. Peter Molyneux hat ja zum Beispiel jetzt vor kurzem wieder geschrieben, dass in Fable die meisten Spieler die meisten Sachen des Spiels überhaupt nicht mitbekommen haben. Also viele Funktionen und so. Und da werden auch viele dabei sein, die das Ende nie gesehen haben. Auch Valve hat Statistiken zu Episode 2 und 1 veröffentlicht, wo gezeigt werden, dass die Leute nur bis zum Aufzug kommen oder sowas.
Noch nicht mal Portal haben die meisten Leute durchgespielt. Also, da hat ja diese Statistik gesagt, dass die meisten noch nicht mal mehr den Companion Cube geopfert haben. Und Portal ist nun echt kein langes Spiel.
Wobei ich finde, dass Portal gezeigt hat, wie man es richtig macht. Dass, wenn du wirklich die Zeit investierst und wenn du dir die Mühe machst, das Spiel wirklich durchzuspielen, dass du dann dafür auch entsprechend belohnt wirst, nicht einfach nur abgespeist wirst mit einer Texttafel.
Ja, also der grandiose Credit-Song ist da definitiv Lohn und der Endkampf sowieso. Also Portal war ein Spiel, das mich so in der letzten Stunde nochmal komplett gepackt hat. Und weiteres gutes Gegenbeispiel ist auch Mass Effect meiner Meinung nach, das erst zum Ende hin ordentlich zulegt.
Aber es bleibt das Argument, warum soll man so viel Zeit ins Ende investieren, wenn es sowieso nur in Bruchteilen sind?
Tja, das ist eine gute Frage, aber also ich habe einfach diese Blickrichtung auf das Thema habe ich irgendwie noch nie so richtig gehabt, weil ich jemand bin, der seine Spiele schon sehr gerne durchspielt. Also wenn ich was begonnen habe und wenn es mich nicht irgendwie schon von Beginn an total anödet, dann möchte ich auch das Ende sehen. Und ich weiß nicht, aber wenn ich Entwickler wäre, dann würde ich, glaube ich, schon eher vermuten, dass die Leute, für die ich ein Spiel produziere, auch wirklich das Spiel durchspielen wollen. Ich meine, ein Regisseur geht ja auch nicht davon aus, dass die Leute, die sich einen Film angucken wollen, irgendwie nur die ersten 20 Minuten sehen. Also weiß nicht, ob das Argument so Tragweite hat.
Ja, und wenn du mit dem Argument hingehst, warum sollen wir ein tolles Ende programmieren, wenn es doch sowieso keiner sieht, dann kannst du auch direkt hingehen als Spielentwickler und sagen, warum soll ich überhaupt ein Spiel programmieren, wenn die Leute das sowieso nur anspielen? Also es ist für mich nur eine Ausrede irgendwo, weil man irgendwelchem Druck nachgeben musste, um das Spiel auf den Markt zu schmeißen.
Also ist das schlechte Ende einfach, meinst du, dass das kommt, das Ende wird am Schluss programmiert und da fehlt die Zeit dafür und dann schlägt mir irgendwas zusammen und gut ist.
Ich glaube schon, dass das so ist. Also ein schönes Beispiel, das ich ja immer noch nennen kann, ist ein Adventure, das auf dem Markt ziemlich untergegangen ist, nämlich Reprobats hieß das. Da hat man einen Menschen gespielt, der zu Beginn des Spiels gestorben ist und dann irgendwie sich in einem ganz komischen Jenseits wiederfand und zwischendrin immer irgendwelche Albtraum-Szenen erspielen musste. Und du hast dich die ganze Zeit gefragt, Mensch, was ist denn das jetzt eigentlich? Wo bist du gerade als dieser Mensch und was erlebst du da und was haben diese ganzen Albtraumsequenzen damit zu tun? Und obwohl das Spiel echt viele Designmacken hatte, habe ich es die ganze Zeit durchgehalten, nur um dann im letzten Drittel echt dermaßen von dem Spiel auf die Fresse geschlagen zu werden, sozusagen, dass ich es nur noch mit Komplettlösung durchgespielt habe, weil ich einfach wollte, dass es vorbei ist. Und da war das ganz bestimmt so, dass die sich einfach über das Ende keine Gedanken gemacht haben und dann war es das letzte billige Standardende, das man sich auch nur irgendwie denken konnte.
Also mir persönlich macht ein schlechtes Ende auch oft das Spiel davor ein bisschen kaputt. Klar, ein richtig gutes Erlebnis wird dann trotzdem nicht getrübt. Also ich denke immer noch, Bioshock ist ein tolles Spiel. Aber das schlechte Ende hat schon ein bisschen was von der Euphorie weggenommen. Also ich denke von Bioshock 2 vom Gesamtpaket einfach viel schöner zurück, weil das Ende mich emotional mitgenommen hat und auch wirklich eine Belohnung war dafür, dass ich eben die 12 Stunden Lebenszeit dafür investiert habe. Sebastian, wenn du ein schlechtes Ende erlebst, denkst du dann auch, wird für dich das gesamte Spiel schlechter oder nimmst du es halt hin und erinnerst dich nur an die guten Sachen?
Also für mich macht ein schlechtes Ende, kann es durchaus ein Spiel auch kaputt machen. Ich sehe das genauso wie du, dass das eine Endsequenz oder ein Outro, dass das für mich eine Belohnung ist. Und je nachdem, was für ein Spiel du hast, nehmen wir jetzt auch mal wieder Mass Effect, wo du ja auch einen gewissen Hintergrund hast, das Spiel nochmal zu spielen, was deine Entscheidungen betrifft. Und wenn mich das Ende einfach nicht befriedigt, wenn das mich emotional einfach kalt lässt oder mich so dermaßen abschreckt, weil es mit dem Rest des Spiels nicht mitkommt, dann sehe ich auch jetzt persönlich keinen Sinn darin oder keine Motivation darin, dieses Spiel nochmal zu spielen. Weil ich dann jedes Mal im Hinterkopf habe, ja, du entscheidest dich jetzt anders, du könntest rein theoretisch eine andere Endsequenz sehen, aber das, was ich vorhin gesehen habe, hat mich so dermaßen enttäuscht. Endsequenzen würden für mich eine Wiederspielbarkeit des Spiels auf jeden Fall beeinflussen. Ist das eine schlechte Endsequenz? Habe ich es halt gesehen. Ist es eine gute Endsequenz? Habe ich auch kein Problem damit, das Spiel nochmal zu spielen. Einfach nur, um hinzugehen und zu sagen, boah, das fand ich so toll, das will ich auf jeden Fall nochmal sehen. Also Endsequenzen sind vor allem seit Mass Effect für mich einfach non plus ultra. Wenn mich das Ende begeistert, dann begeistert mich das Gesamtpaket auf jeden Fall dann auch.
Also mich würde jetzt ein richtig schlechtes Ende nicht unbedingt dazu bringen, das ganze Spiel doof zu finden. Ich fand Bioshock zum Ende hin auch ganz grausam und enttäuschend. Aber dennoch habe ich so die erste Hälfte des Spiels, beziehungsweise die ersten beiden Drittel weiterhin in guter Erinnerung. Und das ist auch bei Crysis so, dass einen ja auch mit einem, das kann man ja auch noch nicht mal mehr Ende nennen, abspeist. Man denkt irgendwie noch, man fliegt jetzt zur nächsten Mission und auf einmal kommt der Abspann. Auch da habe ich das Spiel trotzdem noch in guter Erinnerung. Also so krass ist es jetzt bei mir nicht, dass mich ein Ende wirklich vollkommen von einem Spiel wegbringen würde. Aber wir reden hier immer nur über Endsequenzen und ich finde, man kann auch durchaus mal über das, was vor der Endsequenz kommt, reden. Nämlich beispielsweise Bosskämpfe, die einfach unfair schwer sind oder die überhaupt nicht reinpassen. Und ich würde zum Beispiel sehr gerne nochmal Uncharted 2 durchspielen, auf der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe. Aber das, was mich wahrscheinlich davon abhalten wird, ist der letzte Bosskampf, weil ich den, so gut dann der Abspann wiederum ist, einfach dermaßen daneben fand, dass ich irgendwie nicht ein zweites Mal Lust drauf haben werde.
Meinst du, der Bosskampf passte nicht in die Story rein oder war bockschwer und du hast dich nur gequält?
Er war bockschwer, gut, das ist auch mein Problem, ich habe halt auf schwer gespielt, aber er war nicht nur schwer, sondern meiner Meinung nach auch wirklich ziemlich unfair und schwer zu durchschauen. Und wenn ich an sowas dann wahnsinnig lange hänge, obwohl ich das ganze Spiel über so das Gefühl hatte, okay, es fordert mich, aber ich bleibe jetzt nie ewig an einer Stelle hängen, dann bin ich ganz schön demotiviert.
Also mich regen eher Bossgegner auf, die nichts drauf haben. Für mich soll ein Bosskampf, vor allem der finale Bosskampf, eine richtige Herausforderung darstellen. Aber wenn ich jetzt ein Quake 4 zum Beispiel nehme, in das letzte Level, dann kommt die mächtigsten Gegner im ganzen Spiel, bekommt man hier vorgeworfen, bis zum Bosskampf. Das ist, jeder Meter muss man wirklich kämpfen, 30 Mal neu laden und alles. Und dann kommt man zum Bossgegner, man schaut ihn nur schief an und er liegt tot auf dem Boden. Sowas regt mich fast mehr auf als eine Endsequenz, die dann nur aus dem schwarzen Bildschirm und das Ende besteht.
Quake 4 ist bisher tatsächlich das erste Spiel, das ich nur mit Cheat durchgespielt habe, weil ich dieses letzte bisschen da, wo einem diese Gegner entgegengeschmissen werden, ansonsten einfach nicht hingekriegt hätte und weil mich das Spiel auch nicht genug motiviert hat, um es sonst weiterzuspielen. Von daher kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil der Boss alleine deswegen für mich einfach war, weil ich mich auf unverwundbar gestellt hatte. Ich gebe es jetzt einfach mal zu.
Da kannst du aber auch, und ich weiß nicht, ob man das hier so sagen darf, es ist ja keine Werbung, aber nehmen wir mal zum Beispiel Duke Nukem 3D. Der finale Bosskampf in Duke Nukem 3D auf diesem Stadion, Dach oder was auch immer das darstellen soll, das so unglaublich einfach ist, wenn man sich die Mühe macht, diesen Zeppelin, der über ihn schwebt, abzuschießen und die ganzen Waffen ausspuckt und dann auch noch schafft, nicht die Cheerleader zu erschießen, weil wenn man das macht, dann spawnen ja neue Gegner nach. Wenn man also das berücksichtigt, dann ist sogar der Endgegner aus Duke Nukem 3D um ein Vielfaches einfacher als die Gegner der anderen beiden Akte, die da vorkommen. Das ist auch irgendwie, das macht für mich persönlich keinen Sinn, wenn man sich so viel Mühe gibt, man ackert sich mit dem Endboss vom ersten Akt ab, man ackert sich mit dem Boss vom zweiten Akt ab, dann kommt man zum Endboss des dritten Aktes, den finalen Gegner des Spiels, ja, schießt den Zeppelin ab, hat Tonnen von Waffen da liegen, sammelt noch RPGs ein, strafed um den Gegner, schießt eine Rakete nach der anderen, das Ding ist vorbei. Das fand ich auch, das rückblickend war das so grauselig, aber.
Ja, wobei ich das gar nicht so schlimm finde. Wenn es Wege gibt, den Boss, also wenn man erst einen Weg herausfinden muss, um den Boss quasi einfacher zu besiegen, dann geht das schon. Das ist ja auch beim zweiten Mal ist ein Boss automatisch auch einfacher. Das finde ich auch okay so.
Bei mir war das in Prince of Persia für den Super Nintendo so, dass ich den Scheich absolut nicht besiegen konnte oder gegen wen am Ende man da auch immer gekämpft hat. Ich weiß nicht mehr seinen Namen. Und dann habe ich ihn, ich glaube, das war ein Bug, aber das habe ich einfach damals noch nicht so ganz kapiert, tatsächlich einfach mal in die Ecke gedrängt und konnte ihn kaputt machen ohne jegliche Probleme. Das fand ich ganz witzig. Und in Super Mario gibt es das ja auch, dass man einfach über den Boss rüberspringen kann, zumindest in den früheren Teilen, und dann fällt er in die Lava rein oder so. Also das ist sowieso so ein Beispiel. Solche Spiele wie Super Mario oder so, da macht mir das überhaupt nichts, wenn ein Bosskampf leicht ist. Das ganze Spiel ist leicht.
Ja, Super Mario jetzt in dem Beispiel ist das Ende auch wieder so ein unbefriedigendes. Ich meine, die küssen sich nicht mal und dann heißt es nur hier statt wieder von vorne, Alter.
Da musst du aber auch die Zielgruppe beachten, weil ich glaube kaum, dass du, ich weiß nicht, was ist die Zielgruppe von Mario? Ich habe es damals das erste Mal mit 6 oder 7 gespielt und dann mit 8, 9, 10. Und ich glaube, ich wäre damals ziemlich verwirrt gewesen, wenn Mario und Princess Toadstool sich am Ende geküsst hätten. Und meine Eltern hätten sich wahrscheinlich bei Nintendo bedankt, wenn ich angekommen wäre. Mama, warum machen die das da? Da hast du ja auch immer die Zielgruppe. Ich glaube, so einem 8-Jährigen, der wird sich da kaum hinstellen, die Brille auf die Nase zurechtrücken und sagen, nein, also ganz ehrlich, das Ende von Super Mario finde ich ja sowas von unbefriedigend. Zielgruppe.
Ja, da ist was Wahres dran. Das stimmt wohl. Wobei Mario, glaube ich, ganz viele Zielgruppen hat. Also die Leute, die mit ihm aufgewachsen sind, die spielen das auch heute noch gerne. Aber da wäre es mir auch egal. Also ich möchte gar nicht, dass sie sich küssen. Ich möchte, dass das Spiel gut ist und dann soll er sie beim nächsten Mal wieder retten. Mir doch egal.
Gut, das Küssen war vielleicht das Beispiel, aber man bekommt dahin, hat Bowser endlich besiegt, egal ob man jetzt auf die Axt springt und in einer Sekunde tot ist oder eben den langen Weg geht. Aber man kriegt diese 2 Sätze, Dankeschön, dass du mich gerettet hast, und dann geht's von vorne los. Das ist doch genauso wie Medal of Honor, ein Schlag ins Gesicht quasi. Man macht sich die Mühe, durch die 8 Welten zu rennen, die Gegner zu besiegen und alles, und dann passiert nichts.
Ja, aber das ist wieder was, da kann ich diese Enttäuschung nicht verstehen, genauso wie bei Medal of Honor, weil ich spiele das Spiel nicht wegen der Story durch und nicht deswegen, weil ich auf ein großartiges Ende hoffe und darauf, dass am Ende alles Sinn ergibt, sondern ich spiele es durch, weil ich es einfach durchspielen möchte. Und dann habe ich es durchgespielt und dann lege ich es beiseite und freue mich.
Was gerade auch noch einfällt, wir haben ja jetzt gesprochen über das Ende selber, über das Outro, dann über Bosskämpfe. Es gibt da noch eine dritte Geschichte, die ich jetzt zum Beispiel ziemlich merkwürdig fand. Ich glaube, der Daniel, der ja auch schon mal hier im Podcast war, der könnte dazu auch was sagen. Borderlands haben wir ja im Koop durchgespielt. Und wenn man den Endgegner besiegt hat, ne, da kann man zum einen zum Endgegner sagen, da ist man mehr im Koop damit beschäftigt, seinen Partner wieder zu beleben, als auf den Gegner zu schießen. Oder wir haben uns einfach nur selten dämlich angestellt, kann auch durchaus sein. Und dann bekommt man auch, also einen, wie ich finde, recht angenehmes Ende, auch ähnlich wie in Mass Effect, dann Outro-Text mit Informationen. Die Programmierer haben sich nicht nehmen lassen, gegen Ende auch mal ein paar lustige Sätze mit reinzubringen, wo man sich denkt, stand das da gerade wirklich oder habe ich mir das nur eingebildet? Unterlegt mit schöner Musik. Und wenn man sich dann denkt, so, jetzt haben wir es durchgespielt, alles klar, das Outro ist vorbei und man steht vor dem besiegten Endgegner. Und wir standen erstmal da und haben uns gedacht, was zum Teufel? Und nachdem das Outro dann vorbei war, das Spiel im Prinzip beendet war, standen wir in dieser Welt wieder und konnten im Prinzip ganz normal weiterlaufen, weiterspielen. Wir konnten die Waffen einsammeln und uns wieder zurückporten. Ist vielleicht ein ganz nettes Gimmick, aber in dem Augenblick war ich so verstört über diese Situation. Du hast die Credit Roll gesehen, auf einmal stehst du da wieder und kannst weiterspielen. Das fand ich damals, es passte auch nicht so ganz. Das hat irgendwie das schöne Outro, die schöne Credit Roll für mich so ein bisschen kaputt gemacht, weil dann ist eigentlich für mich Feierabend, Schluss, aus, Ende, aber du spielst dann. Das war mehr wie so eine Zwischensequenz mit Credit Roll, aber irgendwie auch nicht so das Wahre. Ich weiß jetzt nicht, ob es das in anderen Spielen auch gibt, aber ich fand das in Borderlands ziemlich verstörend damals, als uns das passiert ist.
Es unterstreicht halt wahrscheinlich einfach nochmal mehr den Charakter des Spiels und sagt dir, hey, du hast jetzt zwar die Geschichte durchgespielt, aber Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt noch ewig durch die Gegend rennen und weiterhin irgendwelche tollen neuen Waffen aufsammeln und versuchen, im Level zu steigen. Also finde ich jetzt nicht ganz so schlimm.
Ja, dafür hast du ja den Walkthrough 2, also wo du das Spiel ein zweites Mal startest, mit dem gleichen Level, mit den gleichen Waffen. Die Gegner sind dein Level angepasst, dann spielst du das Spiel ein zweites Mal durch, weil anders zum Beispiel kommst du ja auch nicht aufs Endlevel. Und
stimmt.
Deswegen, ich das hat für mich einfach kein, wenn das jetzt à la Diablo ist und man sagt, alles klar, Credit Roll, aber ich muss allerdings immer noch aufleveln, also mache ich jetzt ein paar Ballruns oder so. Die Gegner respawnen in Borderlands nach einer Zeit auch wieder, wo man halt so dann theoretisch auch natürlich hingehen könnte und sagen könnte, so, wir machen jetzt mal ein paar Runs auf das und das Gebiet, weil wir wissen, da sind ein paar Epic-Bosse, die droppen ganz besonders tolle Waffen. Dann würde ich es ja verstehen, aber gerade weil man ja den zweiten Walkthrough hat, wo man das Spiel nochmal komplett von vorne anfängt, allerdings mit eben jedem Level, das man zum Ende hatte, hat das für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Ich bin vielleicht ein bisschen arg penibel, was das angeht, aber wir standen ungelogen, wir standen 2-3 Minuten einfach nur vor diesem toten Gegner und dachten uns, wie jetzt? Hä? was wollen die von uns? Ja, der Gegner hat eine legendäre Shotgun fallen gelassen. Das war natürlich super, weil weder der Daniel noch ich Shotguns benutzt haben. Er Snipers, ich Maschinengewehre. Okay, ja gut, der Shotgun-Träger freut sich, aber in dem Augenblick, ich will nicht sagen, dass es das Spiel für mich kaputt gemacht hat. Um Gottes Willen, das wäre, da würden wir dem Spiel ungerecht tun. Es ist, Borderlands macht im Koop, ich kann es immer wieder, ich könnte es in jedem Podcast erwähnen, ein super Spiel im Koop, aber das war irgendwie echt verstörend, weil man damit einfach nicht rechnet. Es kam so plötzlich, ohne Vorwarnung.
Was haltet ihr denn von Cliffhanger-Enden? Also beispielsweise Half-Life 2 Episode 1, stört euch das auch oder spornt euch das eher mehr an? Weil also ich kann von meiner Erfahrung her sagen, mich spornt es an. Also wenn ein Cliffhanger richtig gut gemacht ist und auch wenn ich dann wie jetzt gerade Ewigkeiten auf Episode 3 warten muss nach Episode 2, aber ich bin dann irgendwie nicht sauer drüber. Geht euch das auch so?
Also ich muss sagen, wenn die Wartezeit zwischen dem Cliffhanger und dem nächsten Spiel dann doch zu lange ist, mein Lieblingsbeispiel ist immer Runaway 2, dann kotzt mich das schon an. Und schlimmste Fall ist dann sogar noch, wenn der Nachfolger überhaupt nicht kommt. Also wenn das Spiel an sich nicht geschlossen ist, wirklich nur mit diesem Cliffhanger endet, dann ist es für mich genauso ein unbefriedigendes Ende wie jedes andere.
Da kann ich Christoph nur recht geben. Wenn das ein guter Cliffhanger ist, klar, spornt mich das an. Weil dann, das ist ja auch der Sinn eines Cliffhangers. Man will ja unbedingt wissen, wie es weitergeht. Böse Zungen behaupten, so sichert sich der Entwickler, / Publisher natürlich, dass man das Add-on oder den Nachfolgeprodukte kauft, ne? Aber mal ganz davon ab, man will wirklich wissen, wie es weitergeht. Es ist tatsächlich super ärgerlich, da hat Christoph vollkommen recht, wenn man einen richtig bösen Cliffhanger einbaut und gesagt bekommt oder zumindest die Info erhält oder sich denken kann, aha, im zweiten Teil klärt sich alles auf und dann gibt es einfach keinen zweiten Teil. Das ist super ärgerlich. Ich würde mich so tot darüber ärgern. Die Programmierer wahrscheinlich selber auch, aber dafür können sie ja nichts. Aber für den Spieler ist das so unglaublich unbefriedigend. Also volle Zustimmung meinerseits.
Ja, das stimmt natürlich. Also wenn das Spiel nie erscheint, bei dem dann die Auflösung kommt, dann fände ich das Cliffhanger-Ende des Spiels davor auch nicht mehr so toll. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass Half-Life fortgesetzt wird und von daher ist das so mein Lieblingsbeispiel für Cliffhanger-Enden, die ich auch wirklich so haben möchte, weil also ich fände das irgendwie komisch, wenn eine dieser Episoden jetzt irgendwie enden würde und man hätte nicht irgendwie die Frage im Hinterkopf, wie es weitergeht.
Für mich ist es wirklich die Kombination. Das Spiel sollte schon in sich irgendwie geschlossen sein, aber wenn dann noch ein richtig guter Cliffhanger eben dazu anspornt, auf den zweiten Teil oder auf den nächsten Teil zu warten, dann ist das schon klasse. Aber wenn ich dann eben Beispiele wie Advent Rising oder 13 sehe, wo wirklich das super Spiele und der Cliffhanger, da zerplatzt man innerlich, will wissen, wie es weitergeht. Und dann gehen die Firmen pleite oder die IP wird eingestampft, dann ist das, macht das für mich das Ende und den Cliffhanger auch wieder kaputt im Nachhinein. Und auch bei Episode, ja. Wenn wir jetzt bei Half-Life 2 bleiben, das Ende von Episode 2 an sich fand ich jetzt auch nicht so der Brüller. Mal abgesehen davon, dass Episode 3 nie kommt, das Ende von Episode 2 war schlecht, meiner Meinung nach.
Gab es bei 13 einen Cliffhanger? Ich überlege gerade die ganze Zeit. Dann habe ich den verpasst.
Liebe Zuhörer, bitte kurz weghören. Also man kommt ja am Schluss auf dieses Schiff, in diesen Raum, geht in die Tür rein und dann ist Schluss quasi. Man sieht, da steht eigentlich die Nummer 1 drin. Man sieht es aber nicht mehr, das wird dann gleich abgeblendet, wenn ich mich der richtigen Erinnerung habe. Und das war quasi die zweite Erleitung zum zweiten Teil.
Aha, ja, dann habe ich da nicht aufgepasst.
Das ist im, also wenn man den, es gab ja eine TV-Serie, also beziehungsweise einen TV-Film dazu, da ist wieder der andere Fall, da wird mit dem Zaunpfahl am Schluss gewinkt, wer jetzt eigentlich der Anführer ist und so, das fand ich auch nicht so doll. Da muss schon ein bisschen Mysteriöses dabei sein, aber es muss gleichzeitig auch aufgeklärt werden, das Wichtige, wenn eben kein Nachfolger kommt. Das bei Mass Effect ist wieder das perfekte Beispiel, das letzte Level ist der Hammer, das ganze Spiel ist in sich abgeschlossen und trotzdem bleiben Fragen offen für den zweiten Teil, die jetzt auch größtenteils nicht beantwortet wurden, aber gut, das ist ein anderes Thema. Oder bleibe ich eben mit einem Glücksgefühl zurück, ich habe was erreicht und so und kann mich auf den zweiten Teil freuen.
Das ist genau das Beispiel, was ich ja auch jetzt anführen wollte, Mass Effect. Wenn du die Endsequenz dann hast, endet ja das Gespräch mit dem Rat im Prinzip darin, dass du als Hauptprotagonist sagst, dass du die Reaper in diesem dunklen Nichts auf jeden Fall aufspüren willst, um die Bedrohung ein für alle Mal dann zu beenden. Und dann ist das Spiel ja im Prinzip vorbei. Und du erfährst ja sonst nichts weiteres ja darüber. Aber es hat mich persönlich jetzt zum Beispiel ziemlich geflasht, weil ich auf jeden Fall wissen will, wie die Geschichte mit den Reapern weitergeht. Weil die Geschichte um die Reaper hat mich schon so ein bisschen interessiert. Auch die Storywendungen im Spiel selber, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber seit wann es sie gibt und was sie alles gemacht haben, das fand ich schon ziemlich interessant und habe da auch super gern die Dialoge gelesen und auch die Codex-Einträge. Deswegen bin ich persönlich jetzt, ich habe Mass Effect 2 leider noch nicht, das wird sich aber jetzt im März ändern. Ich bin persönlich wirklich darauf gespannt, wie die Geschichte um die Reaper auch weitergeht. Und das ist zum Beispiel ein Cliffhanger, der mich dann in dem, wie man das Cliffhanger nennen kann, der mich auf jeden Fall voll getroffen hat. Und zumindest dann für mich als potenziellen Käufer für den zweiten Teil gewonnen hat, weil ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht.
Was ich mich gerade die ganze Zeit frage, wenn Leute über ein Ende enttäuscht sind, liegt das dann daran, dass sie unbedingt ein tolles Ende haben wollen? Oder liegt es daran, dass sie überhaupt irgendwie das Gefühl haben wollen, das Spiel ist jetzt wirklich zu Ende. Ich stehe hier jetzt nicht wie in Borderlands auf einmal noch rum und weiß nicht, was ich tun soll. Weil wenn es Letzteres wäre, dann müsste ja für alle Leute, die irgendwie von schlechten Enden enttäuscht sind, das gesamte Genre der MMOs die Hölle sein, weil es einfach kein Ende gibt.
Das stimmt nicht. Also nimm mir World of Warcraft, es gibt schon Ende. Das Ende ist im Prinzip The Raid. Man legt jetzt aktuell Arthas. Das wird auch storymäßig richtig rübergebracht und das ist ein befriedigendes Erlebnis, also eine Belohnung, wenn der Tod auf dem Boden liegt endlich, weil man sich ja vorher, was weiß ich, wie lange mit ihm rumgekloppt hat, 10.000 Mal gestorben und so. Und genau das muss ein Ende ausmachen. Es muss die finale Belohnung sein, ein befriedigendes Erlebnis quasi, dass es sich gelohnt hat, die Zeit zu investieren.
Ich habe meine Schwierigkeiten damit, das als Ende zu bezeichnen, weil du es ja, du kannst es ja jederzeit wieder machen und du merkst jetzt auch nicht irgendwie eine Auswirkung auf die Spielwelt, nachdem du es getan hast. Also für mich ist das irgendwie so eine Zwischenstation, aber wirklich Ende würde ich das nicht nennen.
Da muss ich kurz einhaken.
Ja.
Ich weiß ja nicht, wer hier jetzt den aktuellen Raid-Content von WoW gespielt hat. Ich jetzt nicht. Ha! Aber mein Bruder ist ein wirklich sehr reger Raider, der Progress-Rate macht, 5 Tage die Woche, Server Rank 1 und hast du nicht gesehen. Du hast schon Änderungen in der Spielwelt, die sich nach dem Töten von Arthas auswirken. Es ist zwar nur rudimentär, aber es ist definitiv vorhanden, weil wenn auf einem Server das erste Mal der Arthas getötet wird in dem Raid, ändert sich, ich sage ja, das ist nur rudimentär, aber es ändert sich die Brunnenfigur in Dalaran. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist immerhin eine Änderung in der Spielwelt, nachdem der Gegner getötet wurde. Ich gebe auch Christoph recht irgendwo, vor allem nachdem man den Lich King dann irgendwann mal gelegt hat, wird man ja auch mit einer wirklich wunderbaren Ingame-Cinematic belohnt, die man sich ja auch an diesem Brunnen, der dann entsteht in Dalaran Mitte, jederzeit nochmal angucken kann. Also auch ein kleines Bonbon für all die Leute, die bisher nicht so weit waren, aber das gerne mal sehen würden. Auf der anderen Seite gebe ich natürlich auch dir recht, Philipp. Wenn ich meinen Bruder da sitzen sehe, ja, die freuen sich den Ast ab im Ventrilo, dass die den Lich King getötet haben, freuen sich wie Bolle, Und 10 Minuten später wird dann darüber diskutiert, wie man denn jetzt den Heroiken-Modus angeht und im Prinzip wieder alles von vorne macht. Und dann sitzt er da, oh, ich habe eigentlich schon wieder keinen Bock, aber ein MMO ist immer ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich weiß, damals, als WoW das normal noch draußen war, gab es die Rollenspielerfraktion, die konsequent im Forum gefordert haben, wenn ein bestimmter Progress erreicht wurde in dem Spiel, also bestimmte Gegner getötet werden, dann soll sich das für immer nachhaltig auf die Spielwelt auswirken. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Aber es gibt halt Rollenspieler, die legen da Wert drauf. In meinen Augen hat man da das falsche Spiel gewählt, aber jeder wie er will.
Wir sind auch uns einig, jetzt den Lichtkönig zu töten, ist doch im Prinzip jetzt erstmal das Ende vom Spiel. Also man hat, wenn er tot ist, hat man das Ende erreicht. Dass man danach wieder von vorne starten kann und so, das ist dann wieder das Borderlands-Phänomen. Aber man hat doch ein befriedigendes Ende in dem Moment erstmal.
Schon, ja. Also wenn du den Lichtking besiegt hast, dann hast du den absoluten Oberbösewicht von Northrend getötet. Und das ist in dem Fall, würde ich sagen, hast du irgendwo schon das Ende erreicht. Dann hast du den finalen Boss gelegt. Wie gesagt, du hast leichte Änderungen in der Spielwelt. Und mehr kannst du in dem Spiel nicht erreichen. Du kannst besseres Equipment farmen, aber das bringt jedes MMO nun mal mit sich. Aber auf die WoW-Lore, wo das Ganze ja aufbaut, bist du durch und hast alles erreicht.
Das würde ja auch wieder diese Sichtweise unterstützen letzten Endes. Ob ein Ende enttäuschend ist oder nicht, dass das halt auch ganz stark von dem Spielgenre abhängt, in dem man sich gerade befindet und dass man da auch immer ein bisschen umdenken muss. Also ich brauche jetzt im MMO nicht ein super cooles Ende, aber ich kenne Leute, die deswegen keine MMO spielen, weil sie halt ein Ende haben wollen. Und weil sie nicht ständig das Gefühl haben wollen, es gibt hier schon noch was zu tun und ich komme einfach nicht weiter. Also ich denke, man muss da wirklich von Genre zu Genre unterschiedlich denken. Und ich glaube halt auch, dass schlimme Enden und enttäuschende Enden einfach in storylastigen Genres wie Rollenspielen oder Adventures ganz besonders dick reinhauen können.
Und wenn wir das Ende ausdehnen, also den Bosskampf noch dazu nehmen, gäbe es dann auch Genre für dich, wo das nicht so schlimm ist, wenn der Bosskampf eben wie soll da wäre?
Ja, ich kann mich erinnern an irgendein japanisches Rollenspiel. War das ein Final Fantasy, ein ganz frühes, oder war das ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber ich weiß noch, dass ich da wirklich nicht zu Ende gespielt habe, weil ich es einfach unglaublich lästig fand, dass ich noch wahnsinnig lange hätte leveln müssen mit irgendwelchen Zufallskämpfen und irgendwelchen dämlichen Standardgegnern, damit ich auch nur die geringste Chance habe, gegen den Endgegner anzukommen. Also das wäre dann so ein Genre, wo mich sowas wirklich massiv stören könnte.
Jetzt sind wir natürlich vom Anfangsthematik schon ein bisschen abgedriftet im Prinzip. Die ursprüngliche These war, dass Entwickler immer mehr dazu neigen, das Ende zu vernachlässigen. Und jetzt haben wir quasi festgestellt, dass es je nach Genre unterschiedliche Auswirkungen hat. Also manchmal findet man es doof, manchmal ist halt so und fängt wieder von vorne an. Wir sind uns, denke ich, einig, dass die Entwickler schon dafür sorgen sollten, dass das Spiel auch bis zum Schluss auf hohem Niveau bleibt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das sollten sie auf jeden Fall tun. Und sie sollten nicht gen Ende, nur weil sie nicht wollen, dass ihr Spiel so schnell vorbei ist, auf einmal den Schwierigkeitsgrad unglaublich stark anheben. Denn das ist halt auch schädigend. Sie sollten ihn aber auch nicht zu stark senken. Also es ist echt so ein, man muss sich immer die Waage halten bei der ganzen Geschichte.
Ich gebe euch da recht. Ich würde mich sogar, so weit gehen, mich aus dem Fenster, so weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, ein Entwickler sich vornimmt, die Leute wirklich mit einem super bombastischen Ende zu belohnen, würde ich ganz uneingeschränkt den Leuten empfehlen, Mass Effect tatsächlich durchzuspielen, weil das ist für mich und wird auch ewig lang, hoffe ich, naja, hoffe ich nicht, aber vermute ich, das Nonplusultra an Spielenden sein. Vom letzten Level bis zum Abspann. Also daran kann man sich, darf man sich gerne orientieren. Das hat einen schon mitgerissen.
Wenn wir schon bei solchen Empfehlungen sind, dann würde ich da gerne noch The Legend of Zelda Ocarina of Time hinzufügen, auch wenn es inzwischen sehr alt ist und grafisch nicht mehr ansehnlich. Aber das ist ein Ende, das mich fast noch mehr gepackt hat als Mass Effect.
Das unterschreibe ich mal so genau mit.
Abschlussfrage. Wenn das Ende richtig gut ist und einem auch wirklich in Erinnerung bleibt, ist dann auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das Spiel meinen Freunden empfehlen würde? Oder spielt dann doch mehr der erste Teil des Spiels die Rolle? Jetzt haben wir natürlich die Frage nach den ersten Empfehlungen gestellt, weil für Sebastian scheint ja auf jeden Fall der Fall zu sein, egal wie schlecht das Gameplay ist, spielt es Mass Effect nur, um das Ende mitzukriegen. Wie ist das bei dir, Philipp?
Allgemein ist es so, dass ich zum Beispiel weiterhin jedem empfehlen würde, Fahrenheit zu spielen, weil ich es toll fand und weil auch wenn es etwas schlecht gealtert ist, ich es immer noch toll finde und ich da dann sogar bereit bin, dieses unglaublich schlechte Ende zu verzeihen. Also ein schlechtes Ende und sei es auch noch so schlecht, kann mich nicht davon abhalten, ein Spiel anderen Leuten zu empfehlen, wenn es denn in anderen Punkten so richtig glänzen kann. Und das ist halt dann oft der Ausgleich, den solche Spiele mit schlechten Enden gerade noch haben. Bioshock zum Beispiel auch, mit seinem Setting und mit seinem Story-Twist nach zwei Dritteln des Spiels.
Jetzt mal beruflich gesprochen, hättest du Fahrenheit für das schlechte Ende bestraft, wertungsmäßig oder nicht?
Ich glaube, ich hätte es dafür bestrafen müssen. Also ansonsten wäre das kaum ein wirklich glaubwürdiger Test gewesen. Aber ich hätte im Text schon deutlich gemacht, dass das Spiel so ganz subjektiv gesehen für mich persönlich nicht so stark darunter gelitten hat, wie man jetzt eventuell denken könnte.
Also bei mir ist auch so. Ich würde zwar jedem ständig erzählen, wie schlecht das Ende ist, aber ich würde dann trotzdem sagen, hier, schau dir es an, es ist ein gutes Spiel und hör dann einfach kurz vorm Schluss auf zu spielen, im Prinzip. Aber das hatte ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal gesagt.
Ja, und da hatte ich schon entgegnet, dass ich das dann nicht dazu sagen würde, denn wenn man ein Spiel schon anfängt, dann spielt man es doch bitte auch bis zum Ende durch. Ist doch albern. Ich meine, ich gucke jetzt seit 6 Staffeln Lost und wenn jetzt irgendwie durch einen seltsamen Zufall jemand schon die letzte Folge gesehen hätte und mir sagen würde, Philipp, hör einfach vor der letzten Folge auf, die ist Mist und du wirst nur enttäuscht sein. Das würde ich doch nicht machen. Ich bin da seit 6 Staffeln dabei, dann gucke ich das doch auch.
Aber es heißt doch immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja, aber das ist halt auch einfach, das ist so ein Spruch. Was bedeuten schon Sprüche?
Es soll aber auch Leute geben, und da habe ich einige in meinem Bekanntenkreis, die zum Beispiel eine Bücherserie nie zu Ende gelesen haben, weil am Ende sich das Mysterium aufklärt und die Leute gesagt haben, nein, ich will das nicht wissen, ich möchte das Mysterium für mich bewahren.
Oha, na, das ist natürlich auch eine Methode, aber mich wird das, glaube ich, innerlich einfach zerfressen.
Problematisch wird, wenn man es selber gelesen hat, aber niemanden hat, mit dem man darüber debattieren kann, weil Leute sich das Mysterium bewahren wollen.
Das stimmt.
Liebe Zuhörer, es war der Gärtner.
Es ist immer der Gärtner. Und wenn es nicht der Gärtner ist, dann ist es der Butler.
Und der Philipp hat mir den Spruch geklaut.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es war interessant und informativ und wir hören uns Ende März wieder.